Hi. Heute nehme ich dich mit in einen rauschenden Fluss. Richtig, in einen Fluss. Da soll es Perlmuscheln geben. Und sowieso flattern da Schmetterlinge und schwimmen allerlei Fische.
Genau, das ist auch sehr typisch, dass entlang der Flussperlmuschelgewässer sehr viel Leben vorhanden ist. Einfach dadurch, weil diese Gewässer noch relativ naturnah sind.
Perlen in Bayern, das will ich sehen. Du auch? Komm mit.
Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Bettina Weitz. Ich bin Journalistin. Und sehr gerne bin ich draußen unterwegs. In den Bergen, an Flüssen, im Wald. Am liebsten da, wo nicht immer nur dieselben Pflanzen in Reihe und Glied stehen, sondern wo es schön bunt zugeht, wo die Bellen schwirren und sich's auch richtig schön nach Sommer anhört, wo sich sowas finden lässt. Die Chance ist gut in Natura 2000 Gebieten. Das ist das Beste, was die Natur in Europa zu bieten hat. Deshalb sind sie auch nach Regeln der EU geschützt. 745 davon gibt's in Bayern. Eins davon stelle ich jeden Monat hier im Podcast vor. Und du bist dabei. Jetzt im August geht's in den Bayerischen Wald.
Wilde Winkel. Die Ilz.
Die Ilz ist eine Frau und sie ist nackt. Nur einen Kranz aus Blättern hat sie auf dem Kopf. Sie tummelt sich zwischen einer ebenfalls barbusigen, drallen Blondine und einem sonnengebräunten, muskulösen Typen mit wildem Vollbart. Der hat offenbar gerade einen Baum ausgerissen. Das Ganze ist ein monumentales Deckengemälde im alten Rathaus von Passau, gleich neben dem Zusammenfluss der Ilz mit dem Inn und der Donau. Unzählige Hochzeitspaare haben sich in dem Saal darunter schon das Ja-Wort gegeben. Und was hat Frau Ilz in der Hand? Eine Muschel mit Perle. Tatsächlich ist die Ilz dafür berühmt, dass darin Perlmuscheln wachsen. Mit einem, der mit solchen Muscheln auf Du und Du ist, bin ich diesmal verabredet. Marco Denitsch vom Landschaftspflegeverband Passau. Wir treffen uns am Parkplatz unterhalb der Schrottenbaummühle. Die kennst du ja schon von der Episode letzte Woche her. Ja, hallo, grüß Gott.
Hallo.
Sie sind der Muschelfachmann.
So sagt man, ja.
Okay, ja, Muscheln soll es ja auch geben, ne? Mit Perlen?
Wenn man sehr viel Glück hat.
Wie sehen die Perlen aus?
So, wie man Perlen auch kennt. Im Idealfall rund und schön gefärbt, aber natürlich ist in der Realität nicht immer so, sondern viele Perlen sind auch einfach unförmig oder haben einfach eine unattraktive Färbung.
Gefärbt? Also ich dachte, Perlen sind alle weiß?
Nein, sind sie nicht. Es gibt auch schwarze, es gibt bräunliche, es gibt welche, die...
Rosane?
Leicht rosaner Glanz.
Echt?
So sagt man. Ich hatte noch nicht so viele Perlen in der Hand selber.
Dabei gab es früher durchaus Perlenfischer hier, nicht nur auf dem Gemälde in Passau. Einer der Orte hier heißt sogar Perlesreuth.
Einige gibt es natürlich, aber die Anzahl ist tatsächlich nicht so hoch. Hat auch damit zu tun, dass ja nicht jeder Perlfischerei berechtigt war, sondern nur einzelnen Personen dieses Recht zugestanden wurde. Und dadurch ist der Personenkreis, der überhaupt erstmal in den Besitz kommen konnte, sehr eingeschränkt. Und lange Zeit war es ja adliges bzw. bischöfliches Vorrecht. Das heißt, da hat.
Eine Perle zu nehmen aus dem Bach.
Genau, da hatte die normale Bevölkerung sowieso keinen Zugriff. Das ist erst dann die letzten 100 Jahre ungefähr der Fall gewesen. Und in der Zeit waren es eben auch nur einzelne Personen, die das Recht gepachtet hatten.
Der Bischof wird ja nicht selbst hier seinen Talar gerafft haben und in die Ilz gestiegen sein.
Nein.
Das heißt, die Arbeit gemacht haben, durften gar keine Perlen behalten.
Genau. So wie es meistens ist. Jemand macht die Arbeit und jemand anderer freut sich drüber.
Aber jetzt bin ich mal gespannt, so eine Perle oder so eine Muschel wenigstens mal zu suchen. Genau, können wir da einfach so losgehen? Nee, wahrscheinlich bräuchte ich hier andere Schuhe.
Das kommt drauf an, wie hart sie im Nehmen sind, was kalte Füße anbelangt und nasse Füße. Aber nein, normalerweise zieht man sich schon entsprechend an mit Watthosen oder Wattstiefeln.
Sie haben hier im Kofferraum einiges schon da, ne?
Genau.
Ah ja, super. Oh, das sind so richtige Warthosen, also sowas, was die Fischer auch anhaben, ne?
Genau. Ja, freundlicherweise habe ich auch eine für Sie dabei.
Wow, super. Das ist ja klasse. Das ist ja nicht nur eine Hose, das ist ja so ein ganzer Anzug quasi.
Ja, den werden Sie beim heutigen Wasserstand wahrscheinlich auch brauchen.
Wir schlüpfen in die Anzüge. Sie haben die Stiefel gleich angenäht und sind aus Neopren. Ganz schön schwer. Und warm.
Ja, es gibt auch dünnere.
Aber die sind dann kälter.
Genau. Also wir sind ja das ganze Jahr im Wasser. Und die paar Tage im Jahr, wo die wirklich unangenehm warm ist, da kann man drüber hinwegsehen, wenn man den Rest vom Jahr nicht frieren muss.
Dann haben Sie noch ein Megafon dabei.
Nicht ganz.
Sieht so aus, so ein blauer Trichter?
Ja, ist eine Hilfe beim Muscheln suchen. So ein sogenannter Sichtkasten, einfach eine Glasbodenschüssel, mit der man dann die Reflexionen an der Oberfläche ausblenden kann und einfach schöner sieht, was unter Wasser vorhanden ist.
Sehr gut.
Müssen wir jetzt mal schauen, wo wir am besten rein können.
Ganz schön anders so mit diesen Stiefeln hier zu gehen.
Man gewöhnt sich dran.
Moment! Marco Denitz stiefelt voran. Ich komme in dem schweren Anzug kaum nach. Zum Glück findet er rasch eine Stelle, an der wir in die Ilz einsteigen können.
Vorsichtig einen Schritt von anderen setzen, weil da sind relativ viele grobe Steine, nicht, dass man über einen drüber stolpert und dann baden geht.
Was ist die Wassertemperatur ungefähr?
Ich schätze mal so 17, 18 Grad. Das ist nicht das Problem, aber wenn die Warthose vollläuft, ist es unangenehm, weil es kann sie dann Luft in die Beine fangen und dann schwimmen die auf. Das ist ein bisschen schwierig dann, sich wieder umzudrehen.
Okay, also nicht so ganz ohne da reinzugehen. Sie machen das aber ganz oft, gell?
Ja.
Täglich?
Nicht unbedingt täglich, aber sehr, sehr regelmäßig. Und es hängt auch immer ein bisschen davon ab, in welcher Phase vom Jahr das man sich befindet. Es gibt Zeiten, wo man wirklich täglich drin steht, und dann gibt es Zeiten, wo man auch mal ein paar Wochen nicht ins Wasser muss.
Also jetzt so im Sommer?
Jetzt so im Sommer ist eher häufiger.
Warum?
Weil in der warmen Jahreszeit natürlich bei den Muscheln auch mehr passiert als im Winter. Jetzt spielen sich viele entscheidende Dinge für die Vermehrung ab, beispielsweise die Larvenproduktion oder auch das Lösen der Jungmuscheln aus den Kiemen der Bachforelle, auf denen sie sich anfangs entwickeln.
Mal ganz blöd gefragt, Larvenproduktion, also bei Tieren meint man immer, es braucht zwei. Wie machen jetzt die Muscheln?
Ja, da gibt es auch zwei.
Aber ja, die können sich doch gar nicht bewegen.
Ja, da täuscht man sich.
Muscheln, wie die Muscheln kriechen?
Muscheln können sich durchaus bewegen, können sich mal tiefer eingraben, mal weniger tief, auch in einem gewissen Umfang
zur Seite,
links und rechts bewegen. Natürlich ist das vergleichsweise eingeschränkt, jetzt beispielsweise zum Fisch. Aber ein paar Meter sind schon mal möglich.
Und schwupps paaren sie sich?
Nein. Die Männchen geben Spermien ins Wasser ab und die Weibchen nehmen es, während sie das Wasser filtern, auf. Dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man einen dichten Bestand hat, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, höher ist. Ein Problem heutzutage.
Dass sie einfach nicht mehr so dicht nebeneinander sind.
Genau.
Ich verstehe.
Sehr viele einzeln sitzende Tiere hat, die dadurch dann natürlich auch weniger Kontakt zu den anderen Individuen haben.
Na, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist also die Zeit, in der sowas gerade vor sich gehen könnte, ja? Aber die Ilz ist gerade, es hat geregnet, ziemlich trübe. Mal gespannt, ob wir was sehen. Da, wo in die Sonne ist, da sieht man schon so Steine.
Ja, genau.
Nicht, dass ich auf eine Muschel drauf trete.
Man muss eben schauen, wo man hintritt. Deshalb haben wir ja unsere Seehilfe mit dabei. Und das andere, was ein Vorteil ist, die Muscheln sind immer vergraben mit der Spitze nach oben. Das heißt, selbst wenn man drauf tritt, ist relativ wenig Gewicht dann auf der Muschel, sondern man verteilt auch viel vom Gewicht auf die umgebenden Steine.
Uff, da bin ich ja froh. Also, jetzt gehe ich mal vorsichtig da rein. Hoffentlich rutsche ich nicht aus. Hilfe! Da sind schon so dicke Brocken am Rand. Oh Gott, ich sehe meine Fußspitzen ja gar nicht mehr.
Wenn man wirklich vorsichtig sich Schritt für Schritt weiter tastet, dann geht's. Aber wie gesagt, man stolpert auch mal schnell bei dem Untergrund, gerade wenn die Sicht schlecht ist wie heute.
Also ich spüre jetzt so ein paar dicke Steine im Untergrund.
Aber jetzt sind wir eh schon in der Wassertiefe, wo es lohnenswert ist, mal nach Muscheln zu suchen.
Okay. Ah, Sie halten auch schon dieses, wie heißt das nochmal, das Gerät, das so aussieht wie so ein Trichter oder wie so ein Megafon?
Also man kann es als Glasbodenschüssel bezeichnen.
Okay, ich schau mal rein. Da sehe ich Wasserblasen. Ich sehe vor allem mich selbst.
Ja.
Das im besser, Spiegel.
Genau, wenn man den Kopf wirklich reinhält, dann verschwinden die Spiegelungen und dann sieht man auch das, was unten ist, beziehungsweise ein Trick ist, das Ganze ein bisschen anzufeuchten.
Also ich merke jetzt, ich bin bis zu den Knien im Wasser. Ich sehe nicht mal meine Füße.
Und da hilft uns die Schüssel heute auch nichts.
Ah. Nee, braun.
Genau.
Einfach viel zu aufgewühltes Wasser, ne?
Genau. Man sieht daran schon, dass die Ilz zwar schönes Gewässer ist, aber noch nicht ganz in Ordnung.
Wie, nicht ganz in Ordnung? Noch nicht in Ordnung?
Nein, sonst hätten wir ja auch hier einen hervorragenden Flussperlmuschelbestand, so wie es in der Vergangenheit war.
Aber haben wir gar nicht.
Haben wir leider nicht mehr, nein. Er ist viel, viel, viel kleiner als früher.
Schade. Ja. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt da nicht mal unsere Füße sehen können.
Genau.
Warum?
Wenn alles in Ordnung wäre, dann wäre trotz Regen in den vergangenen Tagen das Wasser relativ klar. Aber wir haben die Landschaft drumherum, teilweise auch die Ilz selber, in verschiedener Art und Weise verändert, indem wir ja sehr viele Gräben angelegt haben, indem wir versiegelte Flächen haben, wo das Wasser schneller abfließt, indem wir auch die Landwirtschaft ein bisschen anders betreiben als in der Vergangenheit. Und das alles fördert die Abschwemmung von feinen Stoffen. Und
also wir heißt jetzt einfach die Menschen heutzutage, oder?
Genau, die Menschen.
Nicht Sie jetzt persönlich, Ihre Familie oder so?
Nein, schon generell als Gesellschaft. Und das führt dazu, dass der Schwebstoffeintrag in die Gewässer höher ist als früher.
Auf der Herfahrt, da habe ich ganz viele Maisfelder zum Beispiel gesehen, auch am Hang.
Also der Maisanbau hat zugenommen im Vergleich zu früher. Und da ist der Mais sehr anfällig, weil es eben lange dauert, bis man Bodenbedeckung hat.
Bis der so viele Blätter hat, dass man da keinen Braun mehr sieht.
Genau, weil solange man einen offenen Boden hat, ist ja immer die Gefahr, wenn es regnet, größer, dass den Boden abschwemmt, als wenn Pflanzen drauf sind, die das Ganze schützen. Und dieses zusätzliche Material ist eine Ursache, warum die Ilz heute drüber ist, als sie sein sollte.
Also das Braune, in dem ich jetzt hier stehe und Sie natürlich auch, das ist viel Sand aus Maisfeldern, die hier flussaufwärts sind.
Es kommt auch von Äckern, ganz klar. Aber es gibt noch einige andere Ursachen. Leider ist nicht so einfach, dass man die eine einzelne Ursache benennen kann, die das Problem darstellt. Der Mais, auch die ganzen Straßengräben beispielsweise, die ja auch immer schön geräumt werden, sodass man auch hier offenen Boden hat, tragen auch dazu bei, weil auf den Straßen sammelt sich das Wasser, wird dann in den Gräben gebündelt und fließt auch wieder schnell in Richtung Fließgewässer.
Aber das ist ja nicht so braun.
Da schauen Sie mal genauer hin. Das sind auch die Stoffe, die auf der Straße abgelagert wurden, zwischendrin.
Der ganze Dreck.
Reingeschwemmt, genau.
Und der ist jetzt in der Ilz. Ja, okay, deshalb ist die so braun, ich verstehe schon. Und die Muscheln, die mögen das einfach nicht, oder?
Genau, die Muscheln, die sind an sehr saubere Gewässer angepasst und an schwebstoffarme Gewässer in dem
also
Fall.
Also klare, ne? Schwebstoffarm heißt, da kann man durchgucken.
Genau. Ideal ist es, wenn man das Gefühl hat, da ist überhaupt kein Wasser zwischen einem und dem Untergrund. Dann wäre es perfekt. So war es früher auch mal. Das hört man auch noch in den Erzählungen von den älteren Anwohnern.
Haben Sie das auch mal gesehen noch?
An guten Tagen sieht man es heute auch wieder.
Nur
die Anzahl an Tagen, wo die Bedingungen wirklich so sind, die ist geringer, als sie früher war. Und dieses Material, das bleibt ja nicht ewig in der Schwebe, so wie es jetzt ist, sondern das lagert sich irgendwann am Gewässergrund ab.
Na klar, das ist ja nach ein paar Tagen, wenn es nicht geregnet hat, ne, dann wird der Fluss wieder klar.
Genau. Und dann lagert sich das in den Lücken zwischen den Steinen ab, dieses feine Material, und setzt die Schritt für Schritt zu. Dummerweise.
Die Lücken.
Genau. Dummerweise sind aber die Lücken der Lebensraum, in dem die Jungmuscheln aufwachsen würden.
Am Mist.
Und die kommen mit diesen neuen Bedingungen nur sehr schlecht zurecht.
Also selbst wenn das Wasser klar ist, ist es immer noch doof für die Muscheln, weil die einfach keine Luft mehr kriegen.
Genau.
Denen schwemmt es einfach Dreck in die Wohnung.
Genau, vor allem für die ganz Kleinen, also so zwischen 0 und 5 Jahren. Die Älteren, die stecken das schon besser weg, weil die halten sich die meiste Zeit so am Übergang zwischen dem Gewässerbett und dem Wasser oben drüber auf. Die trifft es in dem Fall nicht so hart, aber die ganz Kleinen, die haben da wahnsinnige Probleme mit den Bedingungen, und deshalb gibt es seit ein paar Jahrzehnten keinen ernsthaften Nachwuchs mehr bei den Flussperlmuscheln.
Hier in der Ilz?
In ganz Mitteleuropa.
Oh, aber das sagen Sie und grinsen ganz glücklich.
Ja, glücklich bin ich nicht drüber, aber ich muss mich ja mit der Situation anfreunden, und das Einzige, was ich tun kann, ist zu versuchen, alles wieder zu verbessern.
Das heißt?
Das heißt, dass wir zum einen jetzt für den Nachwuchs sorgen, indem wir über das Nachzuchtprogramm Jungmuscheln bereitstellen für die Gewässer.
Also Sie züchten die in Becken?
Wir züchten die anfangs im Becken, dann werden sie in verschiedenen Aufzuchtbehältern schon in den Gewässern, in denen sie später mal leben sollen, weiter hochgepäppelt.
Wahnsinn, eine Arbeit, Wahnsinn.
Ist durchaus aufwendig, ja. Weil man sie ja auch mehrere Jahre betreuen muss, bis sie unter den momentanen Bedingungen im Gewässer halbwegs gut zurechtkommen. Und das Zweite, was wir versuchen, ist natürlich dann auch die Bedingungen im Gewässer wieder so herzustellen, dass auch die Flussperlmuschel als das anspruchsvollste Lebewesen, das wir hier vorfinden, zurechtkommt. Weil dann wissen wir sind am Ziel, und ist das Gewässer insgesamt in Ordnung und somit auch ein geeigneter Lebensraum für alle anderen Arten, die drin vorkommen.
Jetzt stehen wir hier in so einem Flusstal. Es ist schattig auf der Ilz, aber da kommen dann manchmal so wie hier einzelne Sonnenstrahlen durch. Und dann schaue ich auf das Gewässer und dann sind ganz viele irgendwelche Mücken da und da summt's und brummt's und die Vöglein zwitschern. Und man denkt sich, es ist doch eigentlich eine totale Idylle, aber es ist ja gar nicht so.
Es ist durchaus idyllisch. Die Ilz ist an und für sich schon ein schönes Gewässer und auch das nähere Umland. Und es fühlen sich auch viele Arten hier schon wohl.
Die Arten von Tieren.
Unterschiedlichsten Tieren, die anderswo noch einen sehr schweren Stand haben. Das heißt,
zum Beispiel?
Zum Beispiel die Wasseramsel, unterschiedlichste Insektenlarven, Steinfliegen zum Beispiel, auch verschiedene Fischarten, die sonst schon relativ selten sind. Es gibt Buchen, es gibt Nasen auch noch.
Nasen? Die heißen wirklich so, die Fische, gell?
Die heißen wirklich so, die haben auch eine schöne Knubbelnase. Die sind jetzt in der Ilz auch noch nicht allzu häufig, aber sie kommen noch vor. In anderen Gewässern sind sie schon verschwunden.
Huchen ist ziemlich groß, ne?
Ist der größte Fisch, der im Donausystem vorkommt.
Der könnte jetzt so theoretisch einfach zwischen, ja, zwischen uns, meinen Beinen durchschwimmen.
Der könnte uns jetzt ein Bein wegknabbern, ja. Nein. Genau, also der Huchen ist von Haus aus natürlich selten, weil die großen Räuber sind ja nie in hoher Zahl vorhanden. Sonst hat man ja irgendwann keine Beute mehr. Aber man sieht daran, dass die Ilz schon in einem relativ guten Zustand ist. Aber für die anspruchsvollste Art reicht es eben momentan noch nicht.
Also eigentlich ein total schönes Gebiet, aber leider kaffeebraun, genau, der Fluss, in dem wir stehen. Gibt es denn hier irgendwo noch Muscheln, die wir vielleicht finden könnten?
Unter Umständen gibt es noch eine Stelle, an der wir auch heute eine Chance haben, welche zu finden. Müssen wir uns aber überraschen lassen. Wenn man mit Muscheln arbeitet, ist immer eine Überraschung, was man bekommt.
Ja, dann gehen wir doch mal dahin.
Wunderbar, dann folgen Sie mir.
Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Hilfe! Auf einigen Felsen im Wasser sind Rutschspuren im Moos. Hier soll es Fischotter geben. Fischotter gehören zu den Stars hier im Natura 2000-Gebiet. Fressen Otter eigentlich Muscheln?
Nein, der Fischotter frisst keine Flussperlmuschel. Zumindest hat man bis jetzt darauf noch keinen Hinweis. Aber Er kann natürlich Auswirkungen haben, weil er die Forellen frisst, die ja als Wirtsfisch notwendig sind für die Entwicklung der Larven.
Ah, die Larven, was machen die?
Die Larven werden ins Wasser abgegeben und können sich nur zur Jungmuschel entwickeln, wenn sie auf eine Forelle treffen und schaffen sich bei der für ein Dreivierteljahr in den Kiemen einzunisten.
Das ist aber kompliziert.
Kompliziert, aber sinnvoll, weil für die Muschel gäbe es ja sonst in einem Fließgewässer nur eine Richtung, nämlich flussabwärts.
Und dann würden die im Laufe der Jahrhunderte einfach alle im Schwarzen Meer landen.
Genau. Und über dieses Stadium auf der Forelle ist es möglich, wieder gegen die Strömung nach oben zu kommen.
Tricky. Okay, also wir müssen jetzt ins Auto steigen, genau, um die andere Stelle da mal auszuprobieren.
Ja.
Bin ja schon mal gespannt. Das Natura 2000-Gebiet Ilztal-System umfasst nicht nur die Ilz selbst, sondern auch einige Zuflüsse. Und genau zu so einem fährt Marco Denitsch jetzt. Wir tauchen aus dem tiefen Ilztal auf, fahren über Hügel mit Dörfern drauf und dann geht's wieder steil abwärts in das Zuflusstal, tief in den Wald.
Oh, da muss man aber auch wissen, wo man entlang fährt hier. Das ist ja wirklich ein ganz wilder Winkel.
Richtig. Also als ich neu war im Gebiet, war es auch anfangs ohne Navi schwierig, die Stellen wiederzufinden. Mittlerweile ist kein Problem mehr, aber es ist tatsächlich auch so, dass gerade dann in den Tälern vieles gleich ausschaut auf den ersten Blick und man dann schnell mal eine falsche Abzweigung nimmt im Wald.
Lauter Schmetterlinge fliegen hier.
Genau, das ist auch sehr typisch, dass entlang der Flussperlmuschelgewässer sehr viel Leben vorhanden ist. Einfach dadurch, weil diese Gewässer noch relativ naturnah sind.
Ja, das ist ja ein ganz idyllisches Fleckchen hier. Also wir sind hier mitten im Wald an einer Lichtung. Da steht so ein altes E-Werk. Und jetzt gehen wir auf so einem Weg mit vielen Pfützen. So, jetzt sind wir wieder an einem Flüsschen. Das ist ziemlich begradigt eigentlich. Ziemlich gerade mit den geraden Ufern.
Aber was man hier schon erkennt, es ist zwar auch nicht glasklar, aber das Wasser ist klarer als an der Ilz, weil man sieht hier leicht den Grund schon durchschimmern, obwohl es definitiv über knietief ist. Insofern ein bisschen bessere Bedingungen und jetzt schauen wir mal, ob wir Glück haben.
Es ist aber auch orange, das Wasser.
Ja, manche sagen auch schwarz, daher ja auch dann der Name von der Ilz, die schwarze Perle, aufgrund der Färbung des Wassers. Das rührt daher, dass in den Oberlaufbereichen sehr viele Moore und Ähnliches sind und aus denen dieses torfhaltige Wasser rauskommt, das diese schwarze Färbung aufgrund der gelösten Huminsäuren aufweist. Also es ist eine ganz natürliche Ursache, die Färbung.
Das ist jetzt nichts, was die Muschel stören würde?
Nein.
Okay, ja dann.
Der Einstieg ist ein bisschen unangenehmer. Dafür ist der Untergrund dann nicht ganz so holprig.
Okay, ich gehe da jetzt mal rein. Ich setze mich mal ans Ufer und lasse die Beine ins Wasser. Wo ist denn da der Grund? Oh je, ist er da?
Knietief.
Ja, da ist. Jetzt spüre ich ihn. Sehr gut. Oh, eine ganz schöne Strömung hier.
Ja. Da muss man an der Stelle tatsächlich bei dem Wasserstand vorsichtig sein beim Arbeiten, dass einen nicht die Strömung davonträgt.
Hilfe!
Aber wenn man sich am Rand hält, dann ist kein Problem.
Dann geht's, okay.
Gut.
Auch da schauen Sie jetzt wieder?
Genau, also wenn Sie einen Blick reinwerfen wollen.
Ah, ja, ja, ja,
jetzt
ja.
Jetzt sieht man schon was.
Tatsächlich.
Im Gegensatz zu vorhin.
Aber auch, wirklich?
Und auch sehr schön und deutlich.
Also ich sehe einen weißlichen Boden. Ich rede so ein bisschen näselnd, weil ich jetzt hier nämlich in diese Schüssel reingucke mit dem klaren Boden und die meine Nase ein bisschen festdrückt. Also jedenfalls ist der Boden weißlich und da sind so etwa Handteller große dunkle Platten drauf. Sind das jetzt Steine oder sind das am Ende schon Muscheln?
Der Großteil davon sind Steine. Aber hier in dem Bereich kann auch eine Muschel dazwischen sein.
Hey.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, dann wird man auch sehen, dass es tatsächlich die vorher angesprochene bunte Mischung ist bei den Steinen, weil da sind dann auch immer wieder größere Felsbrocken mit dabei und das geht dann runter, das Spektrum bis zum Sandkorn. Aber alles sehr sauber und mit sehr wenig ganz feinen, schlammigen Stoffen mit dabei, sondern wirklich ein schöner, kiesiger Untergrund, so wie es für die Muscheln sein sollte.
Wenig Dreck einfach, ne?
Genau.
Marco Denitsch wartet durch den Fluss und schaut die ganze Zeit mit seiner blauen Glasbodenschüssel ins dunkle Wasser.
Wirklich nicht einfach heute.
Aber dann richtet er sich auf.
Jetzt haben wir die erste.
Hey, erste Muschel.
Erste Muschel.
Ich komme da mal zu Ihnen gestärkst. Ja, irre.
Ich stelle jetzt mal meinen Fuß direkt an die Muschel. Weil sonst werden es keine Chance haben, sie zu erkennen.
Ich schaue durch die Glasbodenschüssel, muss aufpassen, dass ich nicht ins Wasser plumpse und ich sehe nichts.
Also direkt vor meiner Fußspitze ist ein schwarzes Teil, das so ähnlich aussieht wie ein Stein.
Ja, aber wie erkennen Sie jetzt, dass das eine Muschel ist?
Weil man sieht, dass die nach oben hin läuft, die relativ spitz zu in einer typischen Form. Und wenn es jetzt durch meinen Fuß nicht irritiert war, dann sieht man auch, dass so eine kleine Öffnung drin ist.
Mhm, habe ich nicht gesehen.
Okay, dann hat es jetzt vielleicht zugemacht.
Okay.
Weil die natürlich, wenn es Gefahr besteht, im Verzug ist sozusagen, dann
macht sie zu.
Dann macht sie zu, um sich zu schützen.
Ja, ja, ja.
Und dann sind sie tatsächlich schwerer zu erkennen, als wenn sie gerade offen und sind und filtrieren.
Mhm.
Aber wenn Sie es selber nicht gesehen haben, dann müssen Sie mir vielleicht einfach glauben, dass es eine ist. Weil das Wasser ist heute leider so tief, dass wir uns schwer tun werden, die jetzt zu heben.
Ach so, kann man das machen, ohne dass sie dabei sterben?
Das kann man machen, ohne dass sie sterben. Die halten es auch, wenn es nicht allzu heiß oder allzu kalt ist, mal relativ lange an der Luft aus. Aber es ist natürlich nicht besonders nett. Deshalb macht man das nur im Notfall. Und im besten Falle lässt man sie einfach dort sitzen, wo man sie gefunden hat und erfreut sich einfach nur an der Betrachtung.
Aber Sie haben schon Ihre Ärmel hochgekrempelt. Wollen Sie das mal probieren?
Das ist Gewohnheit.
Marco Denitsch steckt schon bis zur Schulter im Wasser, sucht den Boden ab, aber die Muschel ist fort. Er sucht weiter. Ich würde ja schon zu gerne mal eine Muschel in echt sehen.
Wir haben aber auch ein Glück.
Wir haben Glück?
Ja.
Ups, wäre ich fast gestolpert, weil ich schnell gucken wollte.
Schnell muss man bei den Muscheln zum Glück nie sein.
Marco Denitsch greift wieder auf den Grund.
Boah, da ist sie!
Genau, die ist sogar noch nicht einmal übermäßig alt, weil sonst wäre es schon ein Stückchen größer, ungefähr so. So 3-4 cm länger noch.
Also sie ist jetzt so lange wie mein kleiner Finger. Nein, wie mein Zeigefinger so lang.
Mhm.
Ja, eindrucksvoll. Sieht aus wie eine Auster.
Ja.
So schwarz kann man so sagen, die Form, ja.
Hat eine gewisse Ähnlichkeit von der Form her.
Mhm.
Ist aber deutlich älter als jede Auster, die man in der Größe in der Hand hat.
Wie alt ist so eine Muschel? Oder diese jetzt?
Also die ist wahrscheinlich so um die 40.
40? Darf ich die auch mal in die Hand nehmen? Danke. Ist kühl. Ja, Muschel. Fühlt sich an wie am Meer.
Genau.
Und ganz schön ist sie. Sie hat so Ringe. Sie glänzt. Ist ganz schön schwer.
Mhm. Weil die Flussperlmuschel eine sehr dicke Schale hat im Vergleich zu den meisten anderen Arten.
Ja.
Und dadurch kommt dann auch ein gewisses Gewicht zusammen.
Erstaunlich.
Genau, man sieht auch hier.
Da, wo sie zusammenhängt?
Genau, und in dem Bereich, wo die Schale am ältesten ist, fängt sie auch schon wieder an zu verwittern. Also diese helleren Stellen, die nicht mehr diese schwarze Färbung haben, da löst sich schon ein bisschen was wieder aus der Schale, weil diese Muschel jetzt schon am Alter ist, wo sie nicht mehr so viel in den Schalenaufbau investiert und das saure Wasser in den Gewässer löst dann langsam wieder ein bisschen den Kalk aus.
Ja, faszinierend. Wow, jetzt haben wir eine gefunden.
Genau.
Wir stehen hier, also inzwischen schon fast die Oberschenkel im Wasser. Um uns rum einfach nur Wald, die Vögel zwitschern. Das ist auch total idyllisch hier.
Genau.
Oder ist schon so, wo die Muscheln sind, ist es auch schön?
Ja, das trifft durchaus zu. Es ist meistens ruhig, man hat keinen Handyempfang. Und wenn das Wetter passt, dann ist es auch sehr angenehm.
Gefällt Ihnen auch, gell?
Gibt schlechtere Arbeitsplätze, definitiv. Zumindest im Sommer. Wenn dann hier im Winter sich das Eis schon bildet auf dem Fließgewässer, dann ist es nicht mehr so angenehm. Aber so hat ja jede Arbeit ihre zwei Seiten.
Aber ein toller Ort hier, ganz lauschig.
Ein richtig schöner wilder Winkel. Allerdings steht Marko Denic immer noch da mit der Muschel in der Hand und schickt sich an, sie wieder dahin zu setzen, woher er sie raufgeholt hat.
Ja, ja, definitiv.
Die essen Sie jetzt nicht auf. Kann man die essen?
Eigentlich nein. Ich habe von ein paar Personen gehört, die es probiert hätten, aber es muss ekelhaft sein. Und man kann sich ja auch vorstellen, ein Stück Fleisch, das 40, 50, 60, 70 Jahre alt ist, ist wahrscheinlich nicht mehr so das zarte Filet, sondern eher Kaugummi oder Zeher.
Gut, also dann wieder zurück mit ihr.
Außerdem müssten wir die Muscheln natürlich töten, um sie zu essen. Und das ist verboten. Genau deshalb wissen wir auch nicht, ob in der Muschel eine Perle war. Das wird für ewig ihr Geheimnis bleiben. Und du? Welchen wilden Winkel kannst du empfehlen? Zum Beispiel in einem Natura 2000-Gebiet wie dem Ilztal? Erzähl mir davon. Schick mir eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp unter der Nummer 0160 90566818. Oder auch Bilder auf Instagram oder Facebook unter Bayerns Wilde Winkel.
Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast.
Geht damit zu Ende. Jedenfalls diese Staffel. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Dieser Podcast ist Teil des Projekts Live Living Natura 2000. Das hat die Aufgabe, unter dem Motto »Ganz meine Natur« über Bayerns Naturerbe von europäischem Rang zu informieren. Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege setzt das Projekt um. Gefördert wird es von der Europäischen Union, dem Bayerischen Umweltministerium, dem Bayerischen Naturschutzfonds und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Mehr Informationen dazu unter www.ganzmeinenatur.bayern.de.